Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, an meiner Seite mein super Co-Moderator Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo.
Und der noch bessere, wunderbare Experte von Motorsport Network Germany, der Chefredakteur ist da, Christian Immervoll. Hallo Christian.
Hallo Kevin, du hast gut das Sehen vergessen.
Das liegt immer im Auge des Betrachters. Ja. Spaß beiseite, bei mir ist aktuell sehr viel los. Einige von euch werden es vielleicht wissen, ich habe eine Ausbildung begonnen und ich fühle mich derzeit sehr dankbar. Habe das vorhin bei Twitter und meinem Twitter-Kanal schon Ole Waschkau zum Ausdruck gebracht, dass er ja immer so verlässlich an meiner Seite ist und diesen wunderbaren Podcast mit mir gestaltet und dem zu einem Riesenerfolg gemacht hat im letzten Jahr und auch in den letzten Jahren. Vielen Dank, Ole, auch an dieser Stelle nochmal. Und ich möchte aber auch die Chance nutzen, dir, Christian, mal zu danken für deine Zeit, die du auch hier rein investierst. Ja? Also ihr dürft nicht davon ausgehen, dass Christian Nimmervoll den ganzen Tag auf den Händen sitzt und versucht, seine Nase zu bohren. Nein, der Mann arbeitet
das
wirklich
auch?
Hart. Ja, gleichzeitig. und das ist dann so, dass er sich dann die Zeit nimmt hier für den Podcast. Ich weiß, er nimmt sie sich gerne, aber ich finde es überhaupt nicht selbstverständlich. Und du bereicherst diesen Podcast ungemein und auch alle unsere Gäste, die in den letzten Jahren und Leute aus deiner Redaktion, die mitgemacht haben. Vielen Dank an euch alle. Aber an dich, Christian, an dieser Stelle mal wirklich einen ganz besonderen Dank. Und ja, Dankeschön.
Ja, bitte gerne. Aber das sagt er jetzt natürlich nur, weil ich gerade gesagt habe, so, wir müssen ein bisschen strenger versuchen, wieder Nein. bei einer Stunde zu bleiben, weil ansonsten wird es zu zeitaufwendig hier. Und die zweite Sache, Nasenbohren, ja klar, ist ja ein Podcast und kein Fernsehen.
Also dazu muss man sagen, ich war am Wochenende auf einer Taufe und da wurde natürlich der tolle Song Danke gesungen. Und das, finde ich, solltet ihr auch mal machen.
Ich glaube, auf der Taufe meines Kindes später wird das Formel-1-Lied gespielt. Diese Hymne. der große Preis von Ungarn war der letzte große Preis vor der Sommerpause. Manche sagen endlich Sommerpause, wir sagen auch. Und nehmen uns natürlich auch die Zeit in der Sommerpause, ein paar Sachen zu besprechen, die so ein bisschen hintenübergefallen sind. Wir werden einen Rückblick machen, werden mal so ein bisschen über das Fahrerkarussell sprechen, was ja jetzt ordentlich ins Rollen gekommen ist, auch durch Gerüchte am Sonntag. Aber ey, was war das für ein Rennen, Leute? Es war spitz auf Knopf, wirklich bis zum letzten Moment musste man bangen, wer das Rennen gewinnt. Am Ende war es Michael Ammermüller, der erneut den Porsche Mobil 1 Supercup gewinnen konnte. Und das war wirklich auf Messerschneide, Ole.
Ja, das war richtig krass. Wichtiger Schritt in der Meisterschaft. Jetzt nur noch einen Punkt hinter seinem Teamkollegen Julian Andlauer. Also das war wirklich Racing par excellence. Ja. Sonst war ja auch noch ein bisschen Formel 1 und so. Aber da brauchen wir gar nicht so drüber zu sprechen. Porsche Supercup. Mein neues Highlight. Noch besser war natürlich nur der Supercup im Fußball am Wochenende.
natürlich hat Mick Schumacher auch noch ein Rennen gewonnen. Ne, da wollen wir nicht, aber dieser, also Christian, also dieser Porsche Supercup. Michael Ammermüller, das wäre doch mal einer für die Formel 1.
Mick Schumacher oder Ammermüller?
Ammermüller. Mick Schumacher.
Ammermüller, ja, der war, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber der war doch mal im Red Bull Junior Team, glaube ich, vor Jahren.
Ja, Testfahrer,
ja. Die brauchen da jetzt einen.
Ja, stimmt. Ich glaube, er wird langsam ein bisschen zu alt dafür. Und er ist ja auch Brillenträger, so wäre vielleicht auch nicht so geil.
Na gut, nein, Spaß beiseite. War ein eher ereignisarmes Formel-1-Rennen am Sonntag, würde ich sagen, Christian. Gab aber hier und da die ein oder andere Geschichte auf der Strecke, aber auch neben der Strecke, die für Spannung gesorgt hat. Insgesamt kann man sagen, eigentlich wieder ein recht normales Formel-1-Rennen, wo es in den letzten Wochen so ein bisschen ausgeartet ist auch, ne?
Das stimmt, aber trotzdem ein, wie ich finde, sehr spannendes, weil auch wenn es jetzt nicht so wie Hockenheim voll war mit Überholen von Anfang bis Ende, auch den Bedingungen geschuldet wahrscheinlich, war es doch schon so, dass eigentlich durchgehend Spannung da war. Also natürlich jetzt nicht um, wer wird Zweiter oder Dritter. Es war relativ klar, weil die Ferraris ja fast überrundet wurden, dass da jetzt nicht viel passiert. Aber zwischen Verstappen und Hamilton, Sainz und Gasly, also da war schon interessantes Zeug drin. Und mich persönlich, ich finde ja diese Rennen auch spannend, wo du einzelne Strings sozusagen verfolgen kannst. Mhm. So wie jetzt dieses Verstappen-Hamilton-Duell, dass man wirklich, das auch auf der Strecke spannend war im Übrigen. Diese Situation, wo Lewis in Kurve viermal schon so daneben war, völlig irre, das da zu probieren, im positiven Sinn, habe ich sehr cool gefunden. Und trotzdem kommst du nicht so leicht vorbei. Also das macht mir sehr großen Spaß, wenn man einzelne Duelle verfolgen kann. Weil was der Nachteil ist von solchen Hardcore-Krachern wie Hockenheim, ist, dass da so viel los ist, dass du fast schon ein bisschen die Übersicht verlierst eigentlich. Also ich fand Ungarn sehr unterhaltsam und ja, es war wieder eher normal. Aber ich finde, es war das wirklich vierte sehr, sehr attraktive Formel-1-Rennen hintereinander. Wenn man es erinnern, kurz davor haben wir nach Paul Ricard im Podcast gehabt, so quasi die Formel 1 ist tot, stimmt das wirklich? Da sind wir jetzt innerhalb von ein paar Wochen aber sehr weit weggegangen davon.
Ja, wir haben damals schon gesagt, dass sie es nicht ist, ja, aber ja. Ole, tatsächlich, dieser große Preis von Ungarn hatte diese einzelnen Strings, wie Christian Nimmervoll sie beschrieben hat, und das machte schon was aus, und gerade Max Verstappen, der ja seine erste Pole-Position erfahren konnte am Samstag unter großem Jubel der holländischen Fans, und ich muss zugegebenermaßen sagen, habe auch für ihn gejubelt, das hat mich sehr für ihn gefreut, konnte das nicht ins Ziel retten, weil man wirklich mal sagen muss, erneut Mercedes ein Beispiel dafür geliefert, was es bedeutet, ein verdammt gutes Team zu sein, und das fing natürlich bei James Fowles an der Strategie an.
Ja, ja, definitiv. Also da muss man definitiv die Glückwünsche übermitteln. Ja, das war schon eine taktische Meisterleistung. Ja, wie ähnlich wie damals ja 98, ja, mit Michael Schumacher, auch in Ungarn. Also da muss man erstmal drauf kommen, Lewis da rauszunehmen quasi in genau dem richtigen Moment, sodass er eben dann mit 2 Runden oder 3 Runden vor Schluss dann noch Max Verstappen überholen kann. Da muss man erstmal drauf kommen. Und du brauchst natürlich auch einen Fahrer, der das umsetzen kann. Und das ist natürlich Lewis Hamilton. Es hieß ja am Wochenende oder vor dem Wochenende von Nico Rosberg, hieß es ja, Lewis ist zu alt und seine körperlichen Fähigkeiten lassen nach. Und hier hat man natürlich gesehen, das stimmt auf jeden Fall. Ist mit einer sehr schlechten Leistung mal wieder. Noch schlechter war natürlich nur Max Verstappen. Das ist klar, der ist ja fast stehen geblieben. Und deswegen hat Lewis Hamilton natürlich wieder mal zu Unrecht dieses Rennen gewonnen. Nein, natürlich nicht. Also fantastisch von Lewis Hamilton. Get in there, Lewis. Ja, Lewis wieder fit. Und Lewis zeigt auch, dass es noch kann. Und dass das von Nico hier Blödsinn ist, um es vorsichtig zu formulieren. Schade natürlich für Max Verstappen, muss man ganz klar sagen, aber er hat ja mit Fassung getragen, denn man muss auch ganz klar sagen, da konnte er nicht viel machen. Es hätte ja genauso gut auch nicht funktionieren können, diese Strategie. Und jeder andere hätte sie wahrscheinlich auch nicht unbedingt so hinbekommen. In diesem Fall war es halt Lewis Hamilton, der das eben hinkriegt. Max Verstappen hätte das vielleicht auch hinbekommen, Valtteri Bottas zum Beispiel, dann eher nicht. Allgemein muss man sagen, zu Beginn war es ein relativ ödes Rennen. Und ist Ungarn typisch halt, und am Ende stellte sich dann heraus, dass es doch noch spannend wird und dass die beiden, Max Verstappen und Lewis Hamilton, da aber dermaßen eine Pace an den Tag gelegt haben. Also ich habe mir die Zeitabstände dann angeguckt und habe mir gedacht, wie in der guten alten Zeit. Schön wie in den 90ern, alle ewig weit zurück, alle 80.000 Mal überrundet, herrlich.
Lewis Hamilton mit einer grundsätzlich potenten Leistung, möchte ich mal sagen. You cannot unsee it when you see it. Einfach nur am Rande. Ole weiß, wovon ich spreche.
So, ich möchte übrigens kurz anmerken, hier in unserem Aufnahmeprogramm habe ich die Teilnehmer-ID 44.
So, ne? Also.
Ich bin heute der Lewis Hamilton.
Get in there, Ole. Get in there. Christian, dass Mercedes Lewis Hamilton da so reinholt, ist das wirklich ein Zeichen dafür, dass da einfach die Masterstrategen sitzen? Oder kann man das vielleicht auch darauf zurückführen, dass man ja im Grunde auch ein bisschen gamblen konnte? Weil so viel verloren hätte man ja jetzt nicht, wenn Lewis Zweiter geworden wäre.
Klar, also diese Möglichkeit hatten sie, weil Lewis Hamilton und Max Verstappen hatten ja auch zum Schluss, als Lewis sich diesen Boxenstopp abgeholt hat, dann war er wieder so weit vorne, dass er nochmal 2 hätte machen können, ja, oder fast 3 eigentlich sogar. Ich glaube, es waren über 60 Sekunden, also muss man sich mal vorstellen, der kann 3-mal noch an die Box kommen, der kann sich eigentlich jede zweite Runde neue Reifen abholen und einfach auf die schnellste Runde losgehen und ist immer noch vor dem Ferrari. Also schon ein bisschen verrückt. Also ja, die hatten diese Comfort Zone, dass sie das machen können. Nichtsdestotrotz musst du trotzdem auch erstmal das machen. Also es war schon sehr schlau. Vor allem, so ist es ja nachher transportiert worden, war dieses Szenario auch tatsächlich durchbesprochen vor dem Rennen. Also das ist jetzt nicht, wir machen einfach mal irgendwas und schauen, was dabei rumkommt, sondern man hat sich das schon vorher überlegt. Allerdings ist es natürlich in dem Fall so gewesen, dass Platz 2 da für diese Strategie fast die dankbarere Position war. Weil bist du in Führung, so wie es Verstappen mag, kannst du es halt nicht machen. Weil wenn der andere an die Box kommt, kriegt der mit dem frischen Reifen so schnelle Sektorenzeiten zustande, dass du halt in der, würdest du in der Runde sofort danach reagieren, bist du hinter dem. Das war ja auch das, warum Red Bull nicht sofort nachziehen hat können. Und du weißt halt auch nicht, wenn der hinter dir an die Box fährt, fährt der jetzt rein oder nicht. Ja, das ist die Krux des Vorausfahren. Der Hinterherfahrende kann halt immer reagieren auf das, was der vorher macht. Heißt im Umkehrschluss, womöglich, wenn Lewis Hamilton bei diesem Manöver, das ich vorhin angesprochen habe, in Kurve 4 vorbeigekommen wäre, weil das war ja, glaube ich, vor dem zweiten Boxenstopp noch, ja, klar war vor dem zweiten Boxenstopp, wer weiß, ob dann nicht vielleicht Red Bull diese Nummer probiert hätte, ja, das kann gut sein, das weiß ich nicht, aber das ist möglich, weil die hätten sich dann vielleicht auch überlegt, so, was können wir jetzt noch tun, um dieses Rennen zu gewinnen, holen wir ihn halt mal rein und schauen, was passiert. Vielleicht hätten sie es auch ein bisschen später noch gemacht im Rennen, wenn damit man quasi auf Soft gehen kann und durchpushen, also es hat da viele Varianten gegeben und die Situation war ihm sehr glücklich, weil ich glaube schon, da hast du einen absolut richtigen und wichtigen Punkt gesagt, Kevin, wären die Ferraris da jetzt auf 10 Sekunden dran gewesen, wäre das natürlich nicht aufgegangen, weil dann kannst du vielleicht einen Ferrari auf der Strecke überholen, aber das kostet dich in der Dirty Air schon mal ein bisschen Reifen und wenn du dann bei Verstappen bist, dann hast du halt keinen Reifen mehr, um da noch vorbeizugehen. Also da hat viel gepasst und ich fand auch die fahrerische Leistung von Lewis sehr beeindruckend, gar nicht so sehr den Clearance Speed, sondern dass er die Reifen wirklich auch so lange am Leben gehalten hat, obwohl er so lange wirklich brutal pushen musste. Weil wir hatten während des Rennens bei uns im Redaktionschat haben wir drüber gesprochen und ich habe gesagt, der wird jetzt da ranfahren, das wird sehr schnell gehen, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn er dann hinter Verstappen ist und in die Dirty Air kommt, dann sind seine Reifen auch durch. Also ranfahren und vorbeifahren sind dann nochmal zwei sehr verschiedene Dinge. Aber tatsächlich ging es ja dann eigentlich sehr, sehr leicht. Also beeindruckend auf allen Ebenen, was Mercedes da geleistet hat. Mit Sicherheit unterstützt, da hat Red Bull einen Punkt davon, dass das Auto einfach trotzdem im Rennen ein bisschen schneller war als der Red Bull. Wäre der Mercedes ein bisschen langsamer gewesen, wäre halt diese Strategie auch schwieriger durchzuführen gewesen. Das muss man auch sagen.
Nochmal für euch der Hinweis, heute ein bisschen eine gerafftere Ausgabe aus Zeitgründen, aber wir werden natürlich in der kommenden ja, Halbzeitshow sozusagen das Ganze noch ein bisschen mehr analysieren. Christian, Valtteri Bottas hat ein schweres Wochenende irgendwie gehabt, muss man sagen. Diese aufkommenden Gerüchte, dass er eben nicht 2020 im Mercedes sitzen wird, sondern Esteban Ocon, verdichten sich, Fragezeichen, und für ihn natürlich auch ein bitteres Rennen, denn beim Start mit Lewis kollidiert, hat sich den Frontflügel kaputt gefahren dabei und ja, ist danach nie mehr richtig in Fahrt gekommen. Also die Zeichen für Bottas stehen auf Abschied bei Mercedes und das Rennen jetzt war ein bitteres, der bittere Anfang seiner Abschiedstournee.
Naja, sagen wir mal so, er tut momentan nicht viel dafür, dass er Toto Wolff davon überzeugt, dass er der richtige Mann ist. Weil gerade jetzt unter Druck, sowohl in der Weltmeisterschaft als auch was seine Zukunft angeht, und Drucksituationen sind nun mal in der Formel 1, was sehr entscheidendes, wie ein Fahrer damit umgehen kann. Und da hat er halt jetzt zweimal versagt. Jetzt liegt da Versagen und Erfolg sehr eng beisammen. Weil Bottas hat das selbst gesagt nach dem Rennen am Sonntag, 5 Zentimeter hier und da und dieses Rennen verläuft komplett anders. Dann wird er Zweiter in Hockenheim und Lewis Hamilton landet irgendwo hinten, er kommt in Ungarn vor Lewis Hamilton ins Ziel, aber es sind halt diese Zentimeter, ja, die einen Unterschied machen und das ist vielleicht genau dieses Druckding. Fährt er nächstes Jahr dort weiter? Ich weiß es nicht. Ich glaube tatsächlich, dass Toto Wolff die Wahrheit sagt, wenn er sagt, sie überlegen sich das jetzt im Sommer. Sie legen alle Daten auf den Tisch, führen wahrscheinlich mit allen Beteiligten nochmal Gespräche und werden dann eine Entscheidung treffen. Ich glaube ihm, dass das so ist. Dass jetzt wirklich Ocon, die Zeichen so in Richtung Ocon gehen, da habe ich persönlich jetzt keine Signale dafür vernommen, außer eben diese Nico Rosberg-Aussagen in seinem Videocast und bei RTL, glaube ich, hat er das auch gesagt. Der Nico Rosberg wird das mutmaßlich nicht einfach erfinden, sondern irgendjemand aus dem Mercedes-Team wird ihm da schon was erzählt haben. Aber also ich kann das aus meinen, unseren Quellen im Motorsport Network aktuell nicht bestätigen. Ich glaube, das ist noch sehr offen.
Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir hier weiter über den großen Preis von Ungarn bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin, auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist Benny Hövedes.
Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln.
Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxweltmeister.
Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de. 100% Sport. Jederzeit auf Abruf auf meinsportpodcast.de.
zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de, und der Rückblick auf den großen Preis von Ungarn geht weiter mit Red Bull, Ole, und es ist ja ein bisschen bitter für Max Verstappen und vielleicht auch für alle Fans zu sehen, wenn der Mercedes mal anzieht, da kommt selbst der Red Bull, der derzeit so stark ist, nicht hinterher. Und wiederum so schön zu sehen, dass Red Bull eben schon in der ersten Saisonhälfte vor Ferrari steht. Also für Ferrari-Fans sicherlich nicht, aber für Red Bull sicher schon, denn wir wissen ja, in der zweiten Saisonhälfte entwickelt Red Bull eigentlich noch besser. Woran machst du es fest, Ole, dass Red Bull jetzt auf einmal diese Pace gefunden hat und dass sie in diesem Duell gegen Ferrari, das ist ja erstmal für sie das entscheidende Duell meiner Meinung nach, jetzt aktuell die Nase vorn haben?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, der entscheidende Faktor ist ganz einfach auch Max Verstappen. Also ich glaube, dass Honda am Motor halt regelmäßig wieder was findet und die Aerodynamik von Red Bull war ja schon immer nicht die allerschlechteste. Das ist eigentlich genau der Kompromiss aus Ferrari und Mercedes. Ferrari hat ja, will ich jetzt mal schnippisch sagen, nur Motor. Also sie haben das Auto ja für Monza gebaut, könnte man fast sagen. Da werden natürlich beide in Führung liegen mit einem Motorschaden ausfallen, das wissen wir natürlich. Und Mercedes hat dafür sehr viel Abtrieb und hat gar nicht mehr so die Motorenleistung, die es in den letzten Jahren hatte. Mercedes ist auch bei den Top-Speed-Messungen meistens am Ende des Feldes und bei Red Bull ist es halt genau die Mischung aus beidem. Plus dazu eben dann Max Verstappen, der in einer beeindruckenden Form ist, der sehr gut mit dem Auto klarkommt und ja, der einfach, möchte sagen, auf alles scheißt und einfach fährt. Ja, ähnlich wie es damals auch zum Beispiel Leute wie Lewis Hamilton oder Michael Schumacher oder Ayrton Senna gemacht haben. Da knüpft Max Verstappen an. Jetzt dann endlich mal die erste Pole Position. Man hat ja gemunkelt, es passiert nie, ja, aber es ist jetzt doch passiert. Das auch dann auf dieser Strecke, die eigentlich dann Mercedes aufgrund des Abtriebs hätte noch besser liegen sollen. Im Rennen waren sie natürlich auf Augenhöhe, wahrscheinlich tendenziell ein bisschen schneller. Hätte Max Verstappen mehr wegziehen können, hätte das Rennen auch gewonnen. Dem war ja nicht so. Aber trotzdem muss man sagen, die beiden sind jetzt eigentlich schon ebenbürtige Gegner. Ich denke, jetzt werden Strecken kommen, wo es immer mal so ist. Und das ist doch ganz interessant. Für die Weltmeisterschaft reicht natürlich nicht mehr. Außer Lewis fällt jetzt zweimal oder dreimal aus und Max Verstappen gewinnt alle Rennen. Dann könnte es noch funktionieren. Sonst wird es halt relativ schwierig. Aber das ist natürlich ein Fingerzeig fürs nächste Jahr durchaus, denn wir haben das zwar letztes Jahr auch über Ferrari gesagt, da haben wir gesagt, ja, nächstes Jahr ist Ferrari wieder dran und man gucke sich Ferrari dann jetzt mal an, wo sie sind. Aber bei Red Bull ist die Entwicklung doch, glaube ich, noch ein bisschen eine andere. Und ich sage es ja immer wieder, ich habe es auch letztes Jahr schon gesagt, bei Mercedes ist eben der entscheidende Faktor Lewis Hamilton. Würde da eben nicht Lewis Hamilton in diesem Auto sitzen, wäre Red Bull wahrscheinlich mit einem Max Verstappen davor. Und das ist sehr interessant. Das wird, denke ich mal, dann auch entscheidend sein für die Fahrerwahl bei Mercedes. Kommen wir sicherlich in einer anderen Ausgabe noch drauf. Natürlich spricht eigentlich gar nichts gegen Valtteri Bottas. Allerdings, was gegen Valtteri Bottas und Lewis Hamilton als Fahrerduo spricht, ist, dass es da keine Entwicklung gibt. Die hätte man natürlich mit einem Esteban Ocon, der einzige Kandidat sicherlich ist. Bin persönlich immer noch der Meinung, dass Esteban Ocon einen Vorvertrag hat. Man überlegt jetzt halt, ob man diese Option ziehen soll oder nicht. Und bei Red Bull arbeitet man halt sehr gut. Und ich glaube, der entscheidendste Faktor neben Max Verstappen ist eben der Honda-Motor. Und da muss man Red Bull gratulieren. Da haben sie das einzig Richtige gemacht, auf diesen Motor zu setzen. Denn mit diesem Motor können sie nur gewinnen eigentlich. Und das tun sie ja.
Christian, bei Red Bull, Pierre Gasly nur auf 6 ins Ziel gekommen. Auch da muss man sagen, erneut ein enttäuschendes Wochenende für den Franzosen. Die Gerüchte reißen nicht ab oder die Kritik an ihm reißt nicht ab. Bei mir kam jetzt letztens die Idee, dass man doch einfach Valtteri Bottas zu Red Bull holen könnte als zweiten Fahrer, falls Bottas nächstes Jahr kein Cockpit haben sollte. Wäre das eine veritable Option?
Vielleicht wird man drüber nachdenken, wenn der Gasly das bis Jahresende nicht auf die Reihe kriegt, weil dass er bis Saisonende da fährt, das haben sie ja mehr oder weniger bestätigt. Wobei, wenn er jetzt laufend solche Ungarn-Performances abliefert, wo er vom Teamkollegen überrundet wird, ja, dann würde ich mal in Frage stellen, ob Dr. Marco da zu seinem Wort steht. Klar, aber ich glaube, dadurch, dass es keine eigenen Junioren gibt, für den Fall, dass man sagt, so mit Gasly, das wird nicht klappen, Weil ich nehme den schon ab, dass die jetzt probieren, erstmal mit Gasly das hinzukriegen. Ja, aber wenn sie halt merken, das wird nichts, auch für 2020 nicht, dann wird man sich, glaube ich, alle Möglichkeiten anschauen. Und alle Möglichkeiten, die man hat, ist dann Kwiat, Albon, wobei Albon glaube ich nicht, dass man den so jung schon quasi zu Red Bull setzen würde mit so wenig Erfahrung, weil damit hat man auch mit Kwiat damals ja nicht nur gute Erfahrungen gemacht. Verstappen schon, mit Kwiat weniger. Dann ist da Nico Hülkenberg möglicherweise auf dem Markt. Es gibt einen Valtteri Bottas. Den gibt's noch. Ich habe irgendwo im Internet gelesen, habe ich aber sonst überhaupt keine Anhaltspunkte dafür gefunden, dass auch eine Rückkehr von Daniel Ricciardo anscheinend wo im Raum, was heißt im Raum steht, also irgendeine Website schreibt halt, dass das eine Möglichkeit wäre. Also ich glaube, dass man da tatsächlich alle Möglichkeiten sich einfach anschauen wird. Die Frage ist halt, nimmt man jemanden, wo man weiß, vielleicht ist er auch gar nicht so viel besser als Gasly. Ja, das ist halt die Frage. Am liebsten wäre denen natürlich, glaube ich, ein richtiger Kracher, aber den gibt's halt nicht. Und dann musst du aus dem, was halt auf dem Markt ist, aussuchen. Und Bottas wäre da sicher eine der besseren Optionen. Bottas, Hülkenberg sind so die zwei Namen, die realistisch sind und mir da einfallen spontan. Ich weiß nicht, Ole, Kevin, habt ihr bei
euch sicher nicht Idee? Nico Hülkenberg.
Also ich finde, Hülkenberg hat sich spätestens durch die Aktion in Deutschland dafür disqualifiziert eigentlich.
Hülkenberg ist und bleibt einfach so ein guter Utility-Guy, würde man sagen. Ja, den kannst du mal reinschmeißen, wenn du eigentlich keinen Anspruch hast, so richtig. Und du weißt, normalerweise fährt er das Ding schon irgendwie nach Hause, aber ganz ehrlich, seine Performances im Renault dieses Jahr, und er hat ja auch gesagt, einige Pünktchen sind drin in Ungarn, und was war es am Ende? Essig.
Ja. Ich glaube allerdings zwei Dinge. Das eine ist, dass er mit seiner, also vom Charakter her, glaube ich, zum Dr. Marco ganz gut passen würde. Ja,
das schon.
Und ich kann mir vorstellen, dass dann Nico Hülkenberg, warum ist das so, wie es ist? Weil er, glaube ich, einfach seit 10 Jahren keinen Erfolg hat und irgendwann du so ein bisschen in Trott verfällst wahrscheinlich. Auch nicht mehr selbst richtig dran glaubst vielleicht und halt nicht mehr die extra Meile trainierst, weil du sagst, ist eh Wurst, das wird sowieso nichts. Ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Wechsel zu Red Bull bei jemandem wie Nico Hülkenberg, der das Talent ja fraglos hat, ja, es geht nur um die Umsetzung des Talents, dass das nochmal ein Feuer auslösen würde. Also ich finde das ein sehr, sehr, sehr spannendes Projekt, Nico Hülkenberg im Red Bull zu sehen. Wer weiß, vielleicht würde da den einen oder anderen überraschen.
Wisst ihr, was es braucht, um im Red Bull zu gewinnen? 2 gleiche Buchstaben im Nachnamen. Das ist nämlich ein Funfact am Rande. Es haben bislang nur Red Bull-Piloten gewonnen, die Doppelbuchstaben haben. Vettel, Webber, Ricciardo, Verstappen.
Und dann als nächstes natürlich Bottas.
So.
Stimmt.
Die Reihe muss vorgeführt
werden. Also, ich finde die Option Valtteri Bottas gar nicht so schlecht.
Ich auch
also,
nicht.
Ich, wenn du mich fragst, ich würde ihn halt auch bei Mercedes lassen, weil. Ja. Jetzt natürlich, diese 2 Rennen waren jetzt unglücklich, aber hat sich auch in Ungarn vor Lewis Hamilton qualifiziert, ganz knapp hinter Max Verstappen. Und der ist eigentlich immer für eine Pole gut, für einen Sieg gut, ist ein Teamplayer. Ich wüsste nicht, warum man ihn ersetzen sollte. Deshalb wüsste nicht, also kann mir nicht unbedingt vorstellen, dass Ocon jetzt so eine Granate ist, auch wenn ich ihn sehr schätze und sehr mag, dass das jetzt die Überleistungen wären. Ja, und dass die Lewis Hamilton und Esteban Ocon da auf Augenhöhe sind. Und die gleichen Argumente könnte man natürlich auch für einen Bottas bei Red Bull anfügen, weil bei Red Bull ist ja der Fokus ganz klar auf Max Verstappen. Jetzt wurde natürlich auch bestätigt, dass er nächstes Jahr bleibt, wenn ich das richtig gelesen habe. Und von daher braucht man natürlich einen zweiten Mann, der da diese Rolle als zweiter Mann auch erfüllt. Und das kann Valtteri Bottas, glaube ich, sehr gut. Da bin ich mir bei Hülkenberg nicht so sicher. Die andere Option, die ich da sehe, ist Dani Kwiat, der die Sache sicherlich auch sehr gut machen würde, der das auch Team auch kennt. Nur da weiß ich halt auch nicht, ob der besser wäre als Gasly.
So, also wenn du eine Nummer 2 willst, und das klar machen willst, dann würde ich auch nicht Kwiat nehmen, sondern dann Albon.
Ja, aber das ist, glaube ich, ein bisschen zu früh. Und Christian hat es ja auch gerade gesagt, da war es bei Albon wäre es zu früh. Und eigentlich ist es für Gasly halt auch zu früh.
Ja.
Aber dadurch, dass man ja niemanden hatte und dass man scheinbar auch sehr stark in diesem Junior-Programm festhalten muss, möchte, hat man ihn dann hochgezogen. Und das war halt zu früh, genauso wie es damals bei Kia zu früh war. Jetzt könnte man das machen. Der wäre, glaube ich, ein guter zweiter Fahrer. Aber der wäre natürlich auch kein Max Verstappen. Das ist aber auch sowieso klar. Da muss man sich halt das genau überlegen. Also vielleicht dann jemanden von außerhalb nehmen, der die Erfahrung hat, wie Nico Hülkenberg zum Beispiel oder auch Valtteri Bottas. Ich hätte jetzt fast den Namen Romain Grosjean genannt, aber den ist er zurück. weil für, ich sage ja immer wieder, in der Formel E ist immer ein Platz für alle frei und da wird Romain Grosjean, glaube ich, auch enden.
Pass auf, unser Fahrplan für die Sommerpause. Nächste Woche Halbzeitshow. In zwei Wochen dann, und ich hoffe, bis dahin wird einfach noch nichts bekannt gegeben, das Race Deck. Ich
stehe auf in der Halbzeitshow, das wäre mir wichtig.
Nein, Vanessa May.
Grüße.
Ja. In zwei Wochen dann das Race Deck, da werden wir dann über diese ganzen Fahrraddiskussionen mal ein bisschen sprechen, auch ausführlicher. Gerne auch eure Paarung für 2020, habe gesehen.
Da möchte ich dabei sein, auch im Urlaub, da mache ich eine Ausnahme dafür.
Sehr gut, finde ich gut, finde ich gut. Also das musstet ihr wahrscheinlich 2 Stunden einplanen, ich hoffe, das ist okay.
Ja.
Okay. Dann in 3 Wochen noch hoffentlich ein Interview und dann geht es ja auch schon weiter ins Paar. Christian, kommen wir zu Ferrari. Ferrari doing Ferrari things in Ungarn, muss man ja irgendwie ein Stück weit sagen. Qualifying Platz 4 und 5, Rennen Platz 3 und 4. Das Maximum, muss man sagen, für Ferrari, was aktuell rauszuholen ist. Und man merkt, beide Fahrer wissen das auch. Es ist irgendwie jetzt, finde ich, noch interessanter geworden, weil Sebastian Vettel jetzt sehr versucht, auch diesen Teamplayer zu machen, sagt, ja, wir müssen zwar alle jetzt ein bisschen Pause machen, runterkommen und durchatmen, aber gleichzeitig auch weiterarbeiten und diese große Hoffnung, die man ja hat, in Spa und in Monza dann zu gewinnen, irgendwie ja dem auch gerecht zu werden, aber mit der Ungarn-Performance kann und darf Ferrari nicht zufrieden sein.
Nee, das stimmt, aber das kommt auch sehr unüberraschend.
Ja,
Wir wissen ja, dass die sich mit den Kurven schwer tun. Natürlich, dass die dann letztendlich fast überrundet werden, ist schon ein bisschen hart, aber ich glaube, dass sich eigentlich an dem, wo Ferrari insgesamt steht, nichts geändert hat. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Spa vielleicht auch, Monza ganz sicher, Kreise um die Konkurrenz fahren werden. Weil das sind die Strecken und Topspeed hat man auch in Budapest gesehen, waren die Längen vor allen anderen. Monza und Spa geht's viel geradeaus, also das wird für Ferrari schon gut sein. Was, glaube ich, jemand jetzt so langsam spürt bei Ferrari, ist, dass man sagt, es geht uns jetzt eigentlich gar nicht mehr um diese WM, weil das ist, glaube ich, jetzt überall angekommen, dass es nichts mehr wird. Das heißt nicht, dass sie die Entwicklung an diesem Auto einstellen, weil das ist ja nach wie vor sehr wichtig, weil diese klischeebehaftete Spruch, alles, was wir lernen, nehmen wir auch mit ins nächste Jahr, der gilt ja. Aber ich glaube tatsächlich, dass man jetzt so ein bisschen das auch als Experimentierphase nehmen wird, die nächsten Rennen, und schaut, dass man das halt hinkriegt und dass man alle Probleme wirklich hundertprozentig versteht, so dass man dann im neuen Auto diese Fehler nicht mehr macht. Wobei, das ist eh schon relativ spät, ja. Weil auch wenn die Saison erst im März losgeht und im Februar getestet wird, das muss man vielleicht auch mal in 1-2 Sätzen ganz kurz erklären, sind ja die ersten Zeichnungen für dieses Auto, was da nächstes Jahr fahren wird, schon im Januar, Februar gemacht worden. Also die Konzeptphase ist da schon längst, aber seit Monaten abgeschlossen. Da ist man schon mittendrin im Entwicklungsprozess wieder. Aber nichtsdestotrotz, damit diese gewissen Dinge in die richtige Richtung gehen, ist es sehr, sehr wichtig, dass man sozusagen die Erfahrung aus den Tests, die es ja nicht gibt, das heißt, Test ist Rennwochenende im Endeffekt, dass man das jetzt alles mitnimmt und versteht, wo liegt denn das Problem, damit man es nächstes Jahr nicht mehr hat und begeht. Und für Haas gilt ja zum Beispiel das Gleiche.
Ole, das Interessanteste bei Ferrari fand ich tatsächlich dieses Duell zwischen Vettel und Leclerc auf der Strecke am Sonntag. Ich war froh, dass es irgendwie nicht so in Teamorder ausgeartet ist, sondern man kann durchaus sagen, Leclerc hat ordentlich dagegen gehalten. Also kurzzeitig hatte ich ein bisschen Angst, dass es in die Hose geht. Ne, man kennt ja auch Sebastian Vettel in solchen Duellen. Das wäre natürlich die Chance für Carlos Sainz gewesen, den McLaren aufs Podium zu fahren. Hätten sich beide Ferraris rausgekegelt. Aber ich fand, es war ein sehr interessantes Duell. Fair, aber irgendwie auch hart.
Ja, definitiv. Ging halt um nichts und die beiden waren halt auf verschiedenen Strategien. Sebastian hatte dann natürlich die weicheren Reifen, ja, deswegen war es natürlich nicht ganz so leicht. War schon ein hartes Duell, nicht so hart natürlich wie damals das Duell Michael Schumacher gegen Rubens Barrichello, ja. Ganz so war es nicht, aber es war in die Richtung, am Ende dann fair, hätte natürlich ins Bild gepasst. Wären sie sich in die Karre gefahren. Es passte natürlich auch ins Bild, dass Charles Leclerc im Qualifying abgeflogen ist. Für Sebastian dann natürlich, glaube ich, wieder ein guter Erfolg dann auf Platz 3. Ich glaube, man wusste auch vorher, dass da nicht mehr drin sein wird. Da hat natürlich Bottas ein bisschen mitgespielt, muss man auch ganz klar sagen. Aber zeigt dann doch, dass Sebastian Vettel den Kampf gegen Charles Leclerc ganz gut angenommen hat und momentan zumindest auch die Oberhand hat. Charles Leclerc nach einem guten, sehr guten Saisonbeginn und ist es jetzt so ein bisschen so eine Schwächephase. Es erinnert mich in Ansätzen, das habe ich auch schon vor der Saison gesagt, an Jean Alesi. Ich hoffe nur, dass er nicht zu einem neuen Jean Alesi wird. Ich glaube, das Potenzial ist größer, aber wird man sehen. Jetzt geht es natürlich für die beiden Ferrari drum, in Monza und in Spa gewinnt. Da muss man meiner Meinung nach auch gewinnen. Nur ist halt die Frage, wer? Das könnte ganz interessant sein.
Aber erst interessant dann, wenn wir über Spa sprechen in ein paar Wochen. Jetzt machen wir eine kurze Pause und dann geht's weiter mit der Kurzanalyse sozusagen des großen Preises von Ungarn hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportpodcast.de.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Er war ein Nationalheld, ein Vorbild, der Kapitän, der Südafrika vereinen sollte. Doch dann verkaufte er den Sport für eine Lederjacke. Hansi Cronje, gefeierter Cricketstar, ein Mann wie Franz Beckenbauer nur in Südafrika und dann gestürzt wie ein Betrüger. Spielmanipulation, Wettmafia, ein tödlicher Flugzeugabsturz. Unfall oder Mord? Tatort Sport, die neue Episode. Hansi Cronje verriet den Sport für eine Lederjacke. Jetzt hören, überall, wo es Podcasts gibt.
Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Folge uns auf Twitter.
Zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Ole Watschkau und Christian Immervoll, der Chefredakteur unseres Motorsportpartners, dem Motorsport Network Germany, mit der Kurzanalyse des Großen Preises von Ungarn. Nächste Woche in der Halbzeitanalyse dann mit Ole und nicht Christian, der ist nächste Woche im Urlaub, dann aber einem Kollegen von Christian. Werden wir natürlich noch ein paar mehr Sachen dann auch über Ungarn wahrscheinlich noch ein bisschen ansprechen. Aber fürs Erste bleiben wir bei dem, was vorne passiert ist. Christian McLaren erneut Best of the Rest, Carlos Sainz auf Platz 5, wieder ein sehr stabiles Rennen vom Spanier, während Lando Norris erneut Probleme hatte und nur auf Platz 9 reingekommen ist. Ein verkorkster Boxenstopp und trotzdem schön zu sehen, dass Carlos Sainz diese Stabilität, die McLaren hat, auch auf die Strecke bringt. Bei Red Bull wird man sich vielleicht denken, wäre doch ein guter gewesen als zweiter Fahrer im Red Bull Team, aber ich glaube, bei McLaren kann man sich sehr freuen über einen Fahrer, der auch ein gutes Verständnis für das Auto hat, und dieser vierte Platz in der Konstrukteurswertung, der manifestiert sich, denn Renault macht aufs Biegen und Verbrechen keine Punkte.
Ja, scheiße gelaufen für mich. Das wird jetzt echt schwierig langsam. Aber schauen wir mal, die Saison ist noch nicht zu Ende. Aber Carlos Sainz, ich fand beeindruckend, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Artikel das war. Ich glaube, für die Kolumne, als ich ein bisschen rumgeschaut habe und gegoogelt habe, und guck so auf die WM-Tabelle und sehe, dass der Carlos Sainz nur noch 5 Punkte hinter Pierre Gasly ist. Hammer, ja. Einer Red Bull, einer McLaren. Und fast doppelt so viele Punkte hat, wie der Achtplatzierte in der Weltmeisterschaft, Kimi Räikkönen. Carlos Sainz hat 58, Kimi Räikkönen 31 Punkte. Es war mir ehrlich gesagt gar nicht so bewusst, weil Carlos Sainz irgendwie das so auf Low Level, würde man sagen, im Englischsprachigen. Also irgendwie, der macht alles gut, aber man kriegt es nicht mit. Oder geht das nur mir so?
Nee, ist so.
Also macht das sehr solide, sehr unauffällig, sammelt seine Punkte, hat genauso wie er die anderen in die Tasche steckt, auch Norris, der hat 24 Punkte, Sainz 58, wobei Norris gefühlt ja fast auffälliger ist eigentlich, weil er halt auch diesen Rookie-Bonus hat. Also Sainz ist echt erwachsen geworden, muss man sagen. Vielleicht hat er auch einfach gebraucht, diese Rolle als Führungsfigur in einem Team, um quasi selbst auch als Persönlichkeit und Fahrer zu reifen. Und ja, was soll ich sagen, man sieht ihn nicht viel im Fernsehen, hat er auch selbst kritisiert auf Twitter so indirekt ein bisschen. Und nicht nur auf Twitter, also das wurde auch im Paddock drüber gesprochen, deswegen haben wir den Tweet auch aufgegriffen, weil der Tweet selbst war ja noch so ein bisschen augenzwinkernd formuliert, aber da steckt natürlich was Ernstes dahinter. Aber ja, Weltklasse, cool, man sieht nichts davon, der macht's hervorragend. Genau das, was McLaren jetzt braucht, zwei Fahrer, die sich wunderbar verstehen, die das Team voranbringen, wo keine Egos und irgendwelche Spielchen im Spiel sind. Ja. Also alles anders als bei Fernando Alonso und trotzdem sehr gut.
Ole, ich fand, es war eine ganz tolle Szene, gerade am Anfang, dann als Bottas zurückgefallen ist und dann wirklich die Mercedes, die Red Bulls oder zumindest Max Verstappen, die Ferraris und dann schon McLaren da war. Und das hatte was. Irgendwie gönne ich das dem Team, das ja so arg gebeutelt war, von Fernando Alonso in den letzten Jahren. Da bleibe ich bei. Fernando Alonso war der maßgebliche Treiber des Problems bei McLaren. Und das jetzt zu sehen, das macht mich irgendwie glücklich. Nicht nur wegen der Wette mit Christian. Ne? Also viele denken, ja, der sagt das nur, weil Christian dann im Stoffel van Dorn-T-Shirt bei einem McLaren-Presse-Event sitzen muss. Ja, das freut mich natürlich. Aber ich freue mich auch für das Team und ich freue mich für diese, das ist einfach ein Traditionsteam und natürlich will ich die weiter vorne haben. Und zu sehen, wie der Abstand jetzt auch wächst und wächst und wächst, weil man halt sukzessive punkt, die letzten 5 Rennen immer gepunktet und gut, Toro Rosso hat Renault ja auch noch überholt in der Konstrukteurswertung, bedingt durch die wichtigen Punkte in Deutschland. Bin mal gespannt, wie sich das bei McLaren weiterentwickelt. Klar ist, in Ungarn wieder eine gute Leistung gebracht und die Konkurrenz auf Distanz gehalten.
Ja, definitiv. Also wie man es eigentlich jetzt mittlerweile schon gewöhnt ist und mittlerweile muss man sagen, dass der Anspruch von McLaren sein muss, dass man mit beiden Autos sowohl in Q3 kommt, als auch mit beiden Autos dann in den Top 10 das Rennen beendet. Und das schafft man momentan sehr, sehr gut. Ich habe ja immer an das Team geglaubt. Ich habe ja damals schon gesagt, die werden Konstrukteursweltmeister. Das war natürlich Blödsinn. Aber sie sind immerhin auf dem besten Wege jetzt anzuschließen. Sie sind natürlich noch sehr, sehr, sehr weit weg, ja, von den 3 Top-Teams. Aber wenn das ein Team, glaube ich, kann, da wieder anzuschließen, dann ist es definitiv McLaren mit der Erfahrung, die man hat, auch mit dem Personal, die man hat. Also natürlich auch dadurch, dass man neue Leute dazugenommen haben, die wissen, was sie da verstehen, dass man ein Fahrradduo hat, was hungrig ist, was sich auch mag, ja, und wo der eine den anderen nicht behindert. Das ist, glaube ich, insgesamt sehr positiv und ich glaube, dass man es durchaus schaffen kann, wenn man diesen Weg weitergeht, dass man auch wieder, ich möchte nicht sagen, ein Top-Team wird, aber zumindest ein Podiumskandidat, zumindest ja so ein bisschen noch näher rankommt. Das ist natürlich alles ein bisschen schwierig, weil die Regeln sind ja schon ziemlich, ziemlich eng. Da kann man vielleicht nicht unbedingt die großen Sprünge dann nach ganz vorne erwarten. Aber ich glaube, es ist gut für die Formel 1 und auch für McLaren, dass sie jetzt wieder da sind, möchte ich mal sagen. Und dass man doch sehr, sehr viele, sehr durchschnittlichen Abstand nach hinten hat. Toro Rosso, da ist natürlich das gute Ergebnis in Hockenheim, weswegen die vor Renault sind. Aber McLaren 82 Punkte, Renault 39. Ja? Alpha 32, von denen 31 Kimi Räikkönen geholt hat. Ja? Und das ist schon bitter für Renault,
muss man ganz klar sagen. Tolle Überleitung zu Kimi Räikkönen, Christian. Alpha scheint sich stabilisiert zu haben. Egal wie, man ist vorne Mercedes und vorne McLaren ins Ziel gekommen. Kimi auf Platz 7, unauffälliges Rennen gefahren. In Deutschland diese Probleme mit diesem Mapping, was man hatte, um im Regenstart besser dazustehen.
Ich möchte da mal kurz einwerfen, wenn Alpha diese Punkte wieder bekommt.
Das ist nämlich meine Frage gewesen. Ja.
Ist man vor Renault?
So. Immer so. Das ist für Renault nochmal ein herber Schlag ins Kontor. Christian, wie sieht es denn mit diesem Protest aus?
Da hast mich jetzt an einem wunden Punkt. Ich weiß nur, dass die Verhandlung am 24. September, glaube ich, stattfindet.
Mehr brauchen wir ja nicht.
Genau. Also ich weiß schon, worum es da ging mit der Kupplung und so weiter. Das müssen wir jetzt wahrscheinlich gar nicht im Detail erklären. Nein. Aber mir fällt sehr schwer, zu Kimi was zu sagen, ehrlich gesagt, weil da geht es mir ein bisschen ähnlich mit ihm wie mit Sainz. Ich sehe die positiven Ergebnisse in den Ergebnislisten. Ja. Ich höre BR10 da, der in einem Interview gesagt hat, das ist total beeindruckt, was Kimi da gerade abliefert und so, auch von wie er Freude am Rennfahren hat, wie er sich gibt im Team und so. Das höre ich alles, aber ich sehe es irgendwie zu wenig. Also nicht, weil jetzt Kimi irgendwie nicht genug performt, sondern einfach, ich weiß nicht, auch er fährt irgendwie unter meinem Radar. Keine Ahnung warum. Fällt mir sehr schwer, Kimi Räikkönen zu bewerten irgendwie dieses Jahr.
Was auch gar nicht schlimm ist, oder, Olo?
Nein, definitiv nicht. Also die Ergebnisse sprechen ja für sich, auch bei Carlos Sainz. Carlos Sainz hat ja so einen kleinen Seitenhieb bei Twitter gegeben, dass man, auch wenn man das halt quasi nicht in den TV-Bildern sieht, war es doch ein schwieriges Rennen für ihn. Und ja, das Gleiche gilt ja für Kimi. Kimi ist halt irgendwie immer da. Es gab ein paar Rennen, wo es dann nicht so gut funktioniert hat, aber insgesamt ist der eigentlich immer Top-10-Kandidat. Er ist halt nicht so oft im Bild. Allgemein glaube ich, dass man bei der Regie so ein bisschen wieder den früheren Approach nimmt, so wie es in den 80ern und 90ern war. Guckt euch gerne mal ältere Rennen an. Da wurden eigentlich nur die Führenden gezeigt. So ein bisschen war es ja hier bei diesem Rennen auch so. Aber klar, wenn man natürlich nur so auf immer 4, 5, 6, 7 ins Ziel kommt, das ist, ja, das fällt dann halt nicht auf. Also wenn Kimi mal Dritter werden würde oder Carlos Sainz, ich glaube, dann wäre das vom Gefühl her mehr im Fokus. Aber ja, ist halt nicht so. Übrigens bei McLaren gab es, tolles Bild übrigens dazu, ein Barbecue fürs Team von Zak Brown und Lando Norris. Die standen am Grill, fantastisch. Hm. Es wird, glaube ich, eine neue Kochshow. Ich bin dafür. Guckt das gerne mal an.
Heißt das dann The Steak Stops With Me?
Ja, das wäre natürlich sehr passend. Und übrigens nochmal zur Konstrukteurs-WM. Ich habe gerade gesagt, Renault 39 Punkte, Alpha 32, von denen 31 Kimi Räikkönen geholt hat. Racing Point 31.
Ja, ja. Es ist...
Also es ist echt, es kann, also wenn Renault jetzt nicht so langsam mal die Kurve kriegt, kann das halt echt bitter werden. Und Haas hat auch 26. Da sieht die Leistung aber zu inkonstant. Es ist schon echt richtig übel.
Ich möchte nochmal wiederholen, vor der Saison habe ich gesagt, Renault wird die Enttäuschung der Saison. Sie machen alles dafür, dass das passiert.
Habe ich nicht gesagt, Haas wird die Enttäuschung der Saison?
Ja, aber das zählt nicht, weil bei Haas hat man damit gerechnet.
Ah ja, gut.
Aber Renault war ja der große, der Bold Guess sozusagen, dass sie es werden, ja, mit diesen großen Erwartungen gestartet. Aber lasst uns Albon auf 10 nicht vergessen. Wichtiger Punkt für Toro Rosso natürlich, da ist jeder Punkt, tut da wirklich gut. Aber ich möchte noch über George Russell sprechen, Christian, der ein tolles Rennwochenende gefahren ist. Sensationelles Qualifying für Williams-Verhältnisse. Man muss es immer in Williams-Verhältnissen sehen. Und ich weiß, dass der ein oder andere diese Leistung von Russell vielleicht gar nicht mal so hoch hängen will. Ich möchte es aber an dieser Stelle tun, weil er sich das verdient hat, diesen Fokus auch zu bekommen, Christian. Und er wird ja jede Woche vorstellig bei Toto Wolff ganz offensichtlich, um mal anzuklopfen, zu sagen, dass er doch eigentlich einer für das Mercedes-Cockpit wäre. Und so eine Leistung wie in Ungarn, muss ich sagen, ist natürlich nur eine Leistung und der Williams ist halt der Williams, aber für ihn ganz persönlich war das gute Werbung.
Ja, mega. Einfach nur mega, echt. Also ich kriege langsam das Gefühl, dass Robert Kubica tatsächlich gar nicht so schlecht ist, wie er vielleicht jetzt aussieht. Aber ich glaube, Russell ist völliger Überflieger. Weil der hat Norris und Albon, das muss man uns ja nochmal in Erinnerung rufen, für alle, die das vielleicht nicht verfolgt haben, hat der geschlagen in der Formel 2. Mhm. Und jetzt sieht man, wie sich Norris und Albon anstellen, nämlich auch alles andere als blöd. Und Russell kann das, glaube ich, auch, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Es ist halt so schwierig, ihn in diesem Auto und mit diesem Teamkollegen einzuschätzen. Aber mein Gefühl sagt mir, der kann richtig gut. Und ich würde es auch irgendwie echt cool finden, ihn nächstes Jahr an der Seite von Lewis Hamilton zu sehen. Weil ja, so eine ganz unbekümmerte junge Figur da reinzusetzen, das hätte schon was. Weil der fährt vielleicht da kaltschnäuzig drauf los. Ironischerweise genauso, wie es Lewis Hamilton einst selbst gemacht hat, als er 2007 neben Fernando Alonso gesessen ist und beinahe gleich auf Anhieb Weltmeister geworden wäre. Also vielleicht könnte Russell so eine ähnliche Nummer abziehen. Wird aber nicht passieren, das vielleicht nur, um da die Euphorie wieder rauszunehmen, weil Toto Wolff hat ja schon klipp und klar gesagt, er wird das nicht tun. Er will George Russell nicht verbrennen in der Drucksituation, die er bei Mercedes zweifellos hätte, sondern es ist eine Entscheidung zwischen Bottas und Ocon. Das ist also seit Ungarn auch ausgesprochen auf dem Tisch. George Russell kriegt noch eine Zeit bei Williams. Ich glaube, er hat einen 3-Jahres-Vertrag bei Williams, den Mercedes da für ihn gemacht hat. Wahrscheinlich ist es ein 2+1, also sprich, dass man nach 2 Jahren über eine Option irgendwie das verlängern kann. Aber ja, unfassbar. Also das Qualifying war echt irre. Der war ja so knapp davor, das Q2 zu machen. War kurzzeitig an 9. Position,
ja,
im Williams. Ich dachte, ich sehe nicht richtig. Also echt stark, Hut ab.
Nochmal kurz zur Klarstellung. Hatten Kubica und Russell an diesem Wochenende die gleiche Spezifikation am Auto?
Das habe ich mir ehrlich gesagt zu wenig angeschaut mit Fotos. Aber Robert Kubica selbst hat gesagt, das ist die gleiche. Also er unterstellt ja jetzt dem Team nichts. man müsste sich tatsächlich die Technikfotos anschauen und das gegenüberlegen, wie es ja teilweise in Foren und Reddit und so gemacht wird. Das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht getan. Von daher kann ich das nicht mit Sicherheit beantworten.
Wenn das so sein sollte, dann hat George Russell an diesem Wochenende Robert Kubica endgültig die Decke gezogen.
Ja, ich möchte jetzt nicht wieder gegen Robert Kubica wettern, aber dass Robert Kubica nächstes Jahr nochmal im Williams sitzt, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering.
Hängt halt an Orlen, ne? Solange Orlen bezahlt, ist Kubica im Cockpit, denke ich.
Ja, aber ob die halt noch ein ganzes Jahr nochmal bezahlen, das ist halt auch die Frage. Da bin ich mir nicht sicher. Nicolas Latifi klopft da, glaube ich, ziemlich an, der auch ein sehr gutes Wochenende in der Formel 2 hatte. Also klar, es ist möglich und ich glaube, bei Williams nimmt man einfach das jedes Geld, was man kriegen kann und setzt man halt Kubica wieder da rein, aber man sieht ja auch, was im Williams auch gerade auch auf dieser Strecke möglich ist. Also das war eigentlich noch ein größerer Sieg für Williams, die ja wahnsinnig viel aufgeholt haben über das Jahr, die immer noch natürlich weit hinten sind. Aber Russell mit einer tollen Qualifikation und dann im Rennen Stroll und Giovinazzi hinter sich gelassen. Robert Kubica auch. Robert Kubica eine Runde hinter dem Vordermann. Das ist schon krass, muss man ganz ehrlich sagen. Und für Russell ist natürlich super. Ja? Man könnte jetzt natürlich argumentieren, warum sollte man ihn eigentlich nicht in den Mercedes setzen? Man hat es mit Charles Leclerc ja auch gemacht, den man zuerst in den Sauber gesetzt hat, obwohl das eigentlich der Platz für Giovinazzi gewesen wäre, der dann ja warten musste. Und dann hat man ihn ja relativ schnell zur Ferrari geholt. Also warum eigentlich nicht? Ja, ich meine, klar, da ist ein Esteban Ocon, der auch sicherlich gut ist, aber warum nicht George Russell? Aber ja, mal gucken, wie es dann nächstes Jahr für Williams läuft. Denn es kann natürlich sein, dass die nächstes Jahr die rote Laterne abgeben und dass die dann zum Beispiel an Haas geht, ja, was ich mir durchaus vorstellen könnte. Also vielleicht kann dann George Russell im nächsten Jahr nochmal wirklich zeigen, was er tatsächlich kann.
Wir machen nochmal eine kurze Pause und dann gleich ein letztes Take und dann natürlich mit den Enttäuschungen dieses Hungarian Grand Prix, so kurz vor der Sommerpause der Formel 1. Also bleibt dran, ihr bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de.
meinsportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Der Knappencast mit Fabian Kukowitsch. Der Podcast zu den Königsblauen. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de.
Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Ole, bevor wir jetzt zu den Enttäuschungen kommen, schon mal der Hinweis, Programmhinweis für unsere Hörer. Das Formel Roundup gibt es in dieser Woche mit dir.
Das ist richtig. Du hast ja keine Zeit. Du warst nicht im Schwimmbad. Ja, aber du hattest ja andere Sachen zu tun. Deswegen gibt es das mit mir und Norman Fischer. Da reden wir natürlich auch über den Porsche Supercup und die Formel 3. Aber natürlich auch über den Sieg von Nicolas Latifi im Hauptrennen der Formel 2. Das wird großartig. Und vielleicht auch so ein bisschen über Mick Schumacher. Mal gucken.
Hört auf jeden Fall genau nach diesem Podcast in das Formel Roundup mit Norman Fischer vom Motorsport Network Germany und Ole Waschkau, der mich vertreten hat, da ich ja in der Ausbildung stecke und dementsprechend dafür keine Zeit hatte. Aber das meine ich ja, Ole hat meinen Rücken. Sagt man es im Englischen eigentlich auch? He got my back. Also im Deutschen, er hat meinen Rücken. Sagt doch keiner. Nee. Das rede ich
das
eigentlich.
Das klingt eher wie, wenn man bei der Fleischerei war. Nachgesucht.
Mein Rücken. Ja. Er hat meinen Rücken und mein Filet.
Ja. Wir kommen zu den Enttäuschungen des Ungarn Grand Prix. Und da können wir eigentlich mit Renault und Haas einfach mal anfangen, Christian. Zwei Teams, die Renault natürlich noch mal ein bisschen mehr, aber bei Haas auch mit großen Erwartungen in die Saison gegangen ist. Jetzt ist Sommerpause und beide fahren diesen Erwartungen komplett hinterher. Bei Renault ist die Situation noch ein bisschen gravierender gewesen am Wochenende. Natürlich auch bedingt Daniel Ricciardo durch diese Situation mit Sergio Perez vor der letzten schnellen Runde. Dann hat man den Motor gewechselt, dann ist er von ganz hinten gestartet. Dann hat er sein Tête-à-Tête mit Kevin Magnussen, der auf der Bremse die Linien gewechselt hat, dafür nicht bestraft worden ist. Ja, bei Renault ist sehr viel Mimimi im Spiel, außer einer, der ist ziemlich ruhig, Cyril Abitbol.
Ja, das stimmt. Ich frage mich, weil jetzt läuft gerade echt schief, auch bei Ricciardo irgendwie. ob dieses Internetgerücht, das ich da vorhin angesprochen habe, ob nicht vielleicht sogar irgendwo ein Kernchen dran ist, weil Daniel Ricciardo wird auch schlau genug sein, dass der irgendwo eine Leistungsklausel in seinem Vertrag hat. Also wer weiß, weil ich kann mir nicht vorstellen, es ist halt normalerweise, dass die jetzt nicht so weit sind, wie sie sich vielleicht gehofft hatten, dass sie auf Podiums fahren und so, das ist, glaube ich, noch verkraftbar. Aber das Problem ist für mich, dass die eigentlich nicht so schlecht begonnen haben von der Performance her. Und jetzt geht es eher rückwärts, hat man das Gefühl. Also das wird schlechter, die letzten Rennen, und nicht besser. Obwohl sie in Frankreich ja dieses große Update hatten, in das man so große Hoffnungen gesetzt hat. Und dieser Trend, der jetzt eher nach unten geht, das ist für mich das Besorgniserregende. Ich dachte immer, okay, die sind okay in die Saison gestartet. Das war ja gar nicht so schlecht, haben irgendwie aus den ersten, also irgendwie 2 von 3 Rennen gepunktet, glaube ich, zum Saisonbeginn gleich, ganz okay. Aber dann kam halt irgendwie nichts und dieses große Frankreich-Update, wo eigentlich dann die Idee war, so jetzt geht's richtig rund und jetzt setzen sie sich dahin, wo McLaren jetzt ist. Das war eigentlich meine Erwartungshaltung. Das hat halt absolut nicht angeschlagen. Und ja, bei den Fahrern kriegt man auch so das Gefühl, also Hülkenberg hatten wir schon, Hockenheim, der ist rumgelaufen. In Ungarn haben mir meine Kollegen berichtet, der war richtig geknickt. Danny Ricciardo lächelt auch schon ein bisschen weniger als die letzten Jahre. Da ist echt der Wurm drin. Ganz, ganz übel ist da der Wurm drin. Und wäre ich Danny Ricciardo, könnte aus diesem Vertrag raus, würde ich vielleicht echt mal im Sommer vielleicht nicht nach Australien fliegen, sondern nach Graz und beim Dr. Helmut Marko unten am Aufzug bitten, dass man ihn nach oben holt, weil da kann man sonst nicht einfach rauffahren. Da wird man raufbestellt mit dem Aufzug, sozusagen ferngesteuert, und sagen, lieber Helmut, ich komme zurück. Würde ich ihm empfehlen als Manager, weil momentan sieht es echt nicht so aus, als würde Renault den großen Sprung machen. Und jetzt komme ich vielleicht zurück auf den Podcast, den wir mit Marc Surer mal gemacht haben. Ich glaube, es war hier ein Podcast, wo der Marc dann auch gesagt hat, der Abitbol ist halt einfach irgendwie kein Racer für ihn. Mhm. Und vielleicht hat Marc recht gehabt, vielleicht ist es echt ein Führungsproblem.
Ja, da hat Marc.
Was halt auch,
ja, Ole, bitte.
Was halt auch krass ist, ist, dass McLaren mit Renault-Motoren fährt.
Ja.
Das ist halt schon echt bitter. Also ich meine, klar, letztes Jahr war auch natürlich Red Bull noch mit Renault unterwegs und dass Red Bull natürlich mit der Erfahrung davor ist, das ist irgendwie logisch, aber dass McLaren, das Kundenteam, so weit vor Renault ist, die viel mehr Ressourcen haben, natürlich ist McLaren jetzt auch kein kleines Team, die sind jetzt auch nicht arm, aber das ist schon echt, schon ein bisschen traurig, muss man sagen. Und es gab ja dieses tolle Zitat, bei Renault hat man ja gesagt, man hat die 1000 PS geknackt, und Max Verstappen sagte daraufhin, dann müssen sie aber ein echt schlechtes Auto haben. Und da steckt, glaube ich, sehr, sehr viel Wahrheit drin.
Ja, grandiose Aussage, wirklich. Weil Renault hat sich sozusagen fast gebrüstet so ein bisschen in der Automotor und Sport. Ja, hier 1000 PS und so. Sehr coole Antwort von Verstappen.
Ja, die Aerodynamik bei Renault scheint wieder nicht zu passen, ne? Also die Leistung war ja auch die letzten Jahre immer ganz gut, aber irgendwie schien das Auto nicht gut zusammengestellt zu sein, dass da irgendwie aerodynamisch was fehlt. Vielleicht ist es ein Führungsproblem, vielleicht sollte man aber auch eine Aerodynamikabteilung mal anpacken. Man hat ja aber auch sehr viel gemacht, ne? Man hat ja auch viel Geld in die neue Fabrik gesteckt und der Ertrag, der ist absolut sichtbar. Haas, F1, Magnussen auf 13, Grosjean ausgeschieden. Es sah ja für Grosjean eigentlich ganz gut aus. Hat es ins Q3 geschafft mit der Old Lady, wie er sie genannt hat, dem Australia-Spec des Haas-Autos, Kevin Magnussen. Ja, der fuhr halt irgendwie normales Qualifying, Platz 15. Ole, ist natürlich keine zufriedenstellende Situation bei Haas, auch erneut in Ungarn nicht. Beide sehr schnell zurückgefallen, beziehungsweise Magnussen ja eigentlich im Grunde genommen da geblieben, wo er war. Für Spa, Monza und so, also vielleicht, weiß ich nicht, wofür sollte man die Sommerpause bei Haas nutzen? Einfach mal ausspannen oder woran will man da anpacken? Weil irgendwie viel zu holen zu sein scheint da nicht.
Ja, vielleicht mal beim Aerodynamikprogramm auf dem Computer mal ein Update machen. Ja, dass die neuesten Treiber da sind, neuesten Funktionen, damit man auch das Richtige baut. Ja, also nicht, auf der Habenseite muss man sagen, dass Spa und Monza aufgrund des Ferrari-Motors eigentlich dem Haas liegen müssten, gerade dann mit dem alten Auto. Aber gut, man hat es ja dann im Rennen auch wieder gesehen. Wenn es dann mal halbwegs gut läuft, hast gesagt, Romain Grosjean und Q3, was sehr gut war, dann schaltet man halt im Rennen aus. So, und Kevin Magnussen wird dann halt 13. oder was war. Das ist natürlich dann nicht so, wie es sein sollte. Haas so ein bisschen natürlich eine Wundertüte. Da muss man sich fürs nächste Jahr deutlich was überlegen, weil es kann ja nicht sein, dass man mit dem alten Auto besser ist als mit dem neuen. Ja? Und wie viel Potenzial da einfach verschenkt wurde, wenn das Auto vom Anfang des Jahres, also was knapp, ist es ein halbes Jahr alt ist, besser ist als das aktuelle. Also das ist schon echt krass. Ja, vielleicht einfach mal ausspannen bei Haas. Einfach mal runterkommen, ja, um dann neu angreifen zu können. Aber ich denke mal, die Saison bei Haas wird leider so weitergehen. Und man muss sich halt entscheiden, mit wem fährt man denn eigentlich dann nächstes Jahr dort.
Auch sicherlich ein Thema fürs Race Deck in zwei Wochen, wenn wir über die Fahrerpaarungen sprechen. Bei Haas, vielleicht sollte man erstmal darauf achten, Windows 7 neu zu installieren. Im Januar wird das eingestellt. Ja, da gibt es keine Sicherheitsupdates mehr.
Vielleicht haben sie natürlich
mehr.
Auch noch Windows XP.
Das kann alles sein.
Also, man weiß es nicht.
Wenn ich Gene Haas manchmal so sehe, ist es immer wie eine Reise in die Vergangenheit. Ja, also von daher bleibt es da sicher auch spannend. Spannend auch bei Racing Point. Diese erneute Diskrepanz zwischen Lance Stroll und Sergio Perez in einem normalen Rennen, sag ich mal, Christian. Auch da kann man dieses Deutschlandrennen sicherlich nicht als normal bezeichnen. Wahrscheinlich wäre Perez selbst da vor Stroll gelandet. Und alle reden darüber, dass Perez das Team verlässt. Dabei ist Perez ja aktuell der im Zweifel in einem, ich sag's nochmal, normalen Rennen den Racing Point eher in Richtung Punkte hieft. Lance Stroll, kann man sagen, erneut ein Wochenende zum Vergessen für den Jungen. Wie auch sympathischen Kanadier.
Ja, er tut sich jetzt auch nicht wahnsinnig mit Leistung hervor. Das Gute ist, dass er halt anders als Bottas eine relative Jobgarantie hat in dem Team, solange seinem Papa der Laden gehört. Die Geschichte mit Perez, tatsächlich haben auch wir Signale bekommen, dass er sich woanders umsieht und auch mit Tim Haas gesprochen hat, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es wird so gemunkelt von Leuten, die es wissen müssten. Tatsächlich hat sich das ein bisschen gedreht jetzt am Ungarn-Wochenende, wo sowohl er als auch das Team sagen, das ist eigentlich nur noch Formsache jetzt, dass wir verlängern. Mhm. Also Stand heute stehen da alle Zeichen drauf, dass das weitergeht mit Perez bei Racing Point. Vielleicht auch, weil man sagt, das mit Lance funktioniert irgendwie noch nicht so richtig. Da braucht man jemanden, eine zuverlässige Bank, die wir auch kennen, um das Team weiterzuentwickeln, gerade in diesem Prozess, wo ja sehr viel geändert wird. Die bauen ja auch um die Fabrik in Silverstone und so weiter. Und sicher kein schlechter Schritt, meiner Meinung nach, weil Perez ist halt eine Bank, einer, von dem man auch weiß, dass er diese Qualität, die Nico Hülkenberg nicht hat, die hat er, sprich abzuliefern, wenn es irgendwie Chancen gibt. Meistens Hockenheim war jetzt eher die Ausnahme. Ja, aber es ist auch fast ein Mann-Team. Also Hockenheim Ausreißer, ja, da hat Stroll ein bisschen Glück gehabt. Ansonsten ist es ja echt bitter. Also der Abstand zwischen den beiden ist schon richtig groß. Und das überrascht mich ehrlich gesagt ein bisschen auch, weil ich hätte gedacht, dass da Papa Stroll vielleicht auch dafür sorgen wird, dass sein Sohn, dass eben genau das nicht passiert, dass sein Sohn schlecht aussieht in dem Teamkollegen. Aber zumindest denen muss man ihnen geben, dass da wohl mit fairen Mitteln gearbeitet wird und Sergio Perez nicht benachteiligt wird. Was auch irgendwo nachvollziehbar ist, weil der bringt ja auch sehr viel Budget mit. Ja? Darf man nicht vergessen. Aber ja.
Und was man nicht vergessen darf, ist natürlich auch, dass Sergio Perez letztes Jahr, also genau vor einem Jahr, quasi das Team gerettet hat. Ja, dadurch, dass das Jahr in die Insolvenz ganz bewusst getrieben hat. Und vielleicht ist es auch so, dass Papa Stroll sagt, nee, Junge, steigen Sie jetzt mal an. Chris, das hier nicht, habt ihr jetzt schon das Team gekauft? Jetzt kannst du aber auch mal was machen, nur nach dem Motto. Weiß man nicht. Jetzt kommt dann natürlich Spa, was ja dann letztes Jahr der Wendepunkt war. Für Racing Point, ab dem Rennen hieß man ja Racing Point. Ich ärgere mich übrigens immer noch darüber, dass Esteban Ocon etwas zu früh gebremst hat nach der Carmel-Geraden. Und das war natürlich ein mega gutes Rennen für Racing Point. Und da sah man eigentlich auch schon immer gut aus. Vor genau 10 Jahren holt dort ein gewisser Giancarlo Fisichella die Pole Position. Ging dann, ich weiß nicht, war es schon zu Monza oder danach? Ich glaube danach zu Ferrari holte dann da nichts mehr. Aber genau vor 10 Jahren auch der Unfall von Felipe Massa und natürlich das große Comeback von Luca Legendary, von Luca Badoer. Also interessant, wie weit man da gekommen ist, und darauf sollte man zumindest bei Racing Point aufbauen, dass Spa diesem Team eigentlich immer gelegen hat. Und noch dazu, es ist ja das alte Jordan-Team, wir wissen ja alle, was 1998 in Spa passiert ist. Wobei ich damit jetzt nicht unbedingt rechne.
So, und damit haben wir, glaube ich, alles größtenteils besprochen. Ja, Kwiat auf 15, Giovinazzi auf 18. Egal. Also das ist alles so ein bisschen unter dem gelaufen, was zu erwarten war von den jeweiligen Fahrern. Kwiat sicherlich auch ein bisschen unglücklich gewesen an diesem Wochenende, aber der hatte ja dafür immer noch wahrscheinlich einen Kater aus Deutschland. Gewinner natürlich auch die Fans, die an der Strecke waren in Ungarn, vor allem die Holländischen, die haben für ordentlich Stimmung gesorgt. Und ich glaube, es hatten alle sehr viel Spaß, die da waren. Ja, Christian, Urlaub ist ein gutes Stichwort, ne? Für dich ist es jetzt endlich soweit. Mal ein bisschen entspannen, so wie ein Christian immer voll das kann.
Ja, noch nicht. Noch haben wir eine richtig heftige Woche und dann ab Samstag, da gibt es nochmal, beziehungsweise Freitag eigentlich, ist nochmal hier bei mir Baustelle ein paar Sachen zu erledigen und dann 4 Tage wandern in Vorarlberg, schön kühl in den Bergen. Schön. Und dann werde ich den Urlaub nutzen, um hier meinen Garten mal ein bisschen auf Vordermann zu bringen und mich versuchen, ein bisschen aus der Formel 1 rauszunehmen. So ganz werde ich das nicht schaffen.
So ganz schaffen wir es alle nicht. Ole und ich, wir melden uns nächste Woche wieder, werden uns dann einen Kollegen von Christian aus dem Motorsport Network Germany schnappen und uns die erste Saisonhälfte noch mal ein bisschen vornehmen, das Eingehen analysieren, Hits und Misses sozusagen. Dann in 2 Wochen das Starting with Race Deck. Dafür wird Christian immer voll dann extra seinen Urlaub unterbrechen, was uns sehr freut. Da sprechen wir dann über die anstehenden Fahrerpaarungen für 2020, die Silly Season. Also wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt schon gerne eure Fahrerpaarung posten. Und zwar nicht nur mit dem Hashtag Starting with MSP, sondern gerne auch mit dem Hashtag Silly Season MSP. Und dann haben wir das alles schön gebündelt und gerne auch bei Facebook. Also wenn ihr möchtet, gerne eure Fahrerpaarung für 2020 mal kundtun. Dann diskutieren wir das Ganze ein bisschen aus. Vielleicht ist bis dahin auch schon das ein oder andere offiziell. Und dann in 3 Wochen hoffe ich, dass wir noch ein Interview bekommen. Wer das sein wird, das werden wir noch sehen. Haben wir selber noch nicht so ausgemacht, aber wir hoffen, dass wir euch da was präsentieren können. Und danach geht es ja dann auch schon weiter mit dem großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps, wo ich dann auch zumindest am Renntag vor Ort sein werde und mir das Ganze dann live ansehen werde. Da ja auch dann die Formel 2 mit Mick Schumacher am Start. Und über die Formel 2 spricht Ole mit Norman Fischer vom Motorsport Network Germany. Könnt ihr euch also jetzt gleich anhören, das Formel Roundup mit allen Rahmenserien der Formel 1 in der Analyse mit den beiden. Und ja, es bleibt für mich nur noch zu sagen, dass ihr uns folgen könnt auf Twitter, wenn ihr wollt. @mst_christian_n für Christian Immervoll, @mikeweiß, mikeweice für Ole Waschkau, @ks_0811 für mich, Kevin Scheuren. Und ich bedanke mich, Christian, dass du heute dabei warst und wünsche dir einen schönen Urlaub, bis wir uns dann in 2 Wochen wiederhören.
Bitte gerne, freue mich schon drauf.
Ich freue mich auch schon sehr drauf und das letzte Wort hat heute, wie immer, Ole Waschkau.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben, glaube ich, alles zum Ungarn Grand Prix, der ja phasenweise spektakulär, spannend war, phasenweise genau das Gegenteil war, gesagt. Ihr könnt jetzt gleich noch, wie gesagt, nochmal ein bisschen Formel 2, Mick Schumacher und Formel 3. Vielleicht auch ein kleines bisschen Porsche Supercup mit mir und Norman Fischer hören. Macht das sehr gerne. Ansonsten kommt in unsere Facebook-Gruppe Starting with F1 Fans. Da könnt ihr auch immer fleißig mitdiskutieren mit anderen Hörern. Und kommt auch gerne in unsere Telegram-Gruppe Starting with. So, damit ist alles gesagt. Und wir hören uns dann nächste Woche hier wieder. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins. Keep racing.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Starting Grid, der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.